Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Normalerweise werden Noten von Lehrerinnen und Lehrern vergeben. Beim Lehrkräftepreis, da ist es andersrum. Da dürfen Schülerinnen und Schüler ihre Lehrer bewerten und besonders beliebte und engagierte Lehrkräfte nominieren. Heute wurden in Berlin zum 15. Mal die besten Lehrerinnen und Lehrer Deutschlands ausgezeichnet. 10 Lehrkräfte, 3 Schulleitungen und 5 Lehrkräfteteams. Und einer der Preisträger ist jetzt bei uns am Telefon, Florian Hansen. Er unterrichtet Mathematik und Gemeinschaftskunde an der Hannah-Arendt-Schule in Flensburg. Schönen guten Tag.
Hallo Frau Long. Hallo.
Engagiert, kreativ, macht seinen Beruf zur Berufung. Das sind die Attribute, mit denen Ihre Schülerinnen und Schüler Sie vorgeschlagen haben für die Kategorie ausgezeichnete Lehrkräfte. Was machen Sie anders als Ihre Kollegen?
Also ich glaube, ich mache nicht viel anders als viele Kollegen im ganz Schleswig-Holstein oder überall in Deutschland auch. Ich hatte vielleicht nur das große Glück, so großartige, engagierte Schülerinnen und Schüler zu haben, die mich dann auch vorgeschlagen haben, und dann, dass ich dann auch noch ausgewählt wurde, ist natürlich ganz großartig. Was mir persönlich da immer ganz wichtig ist, dass ich die Schüler abhole, wo sie sind. Das heißt, ich nehme sie als Menschen und versuche, mit denen auf Augenhöhe zu interagieren und mit denen einfach zusammen Unterricht zu gestalten.
Mhm. Zuletzt hat die PISA-Studie ja gezeigt, dass die Motivation deutscher Schülerinnen und Schüler gerade in der Mathematik eher niedrig ist. Da fehlt oft der Bezug zur Lebenswelt. Jetzt ist das Feedback eines ihrer Schüler, ihre Begeisterung für neue Technologien machten auch die unerträglichsten Mathestunden lehrreich und spannend. Herr Hansen, wie geht spannender Matheunterricht?
Ja, ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann würde ich Ihnen das verraten. Also vielleicht ist eine kleine Kunst daran zu versuchen, wenn Mathematik ein Stück Welt beschreiben kann, das doch auch im Unterricht zu holen, sei es nun ein großes oder ein kleines Beispiel, und dabei eben auch Digitalität zu benutzen, also ob wir jetzt mit Tablets arbeiten oder am Smartboard, und dann versuchen, Mathematik irgendwie sichtbar zu machen und auch die Schüler zu motivieren und Schülerinnen zu motivieren, Mathematik zu erleben und auch zu entdecken. Also es gibt ja durchaus einige Bereiche, wo Mathematik in unserer Umwelt immer jeden Tag eine Rolle spielt.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel für uns?
Ein Beispiel wäre vielleicht die Corona-Pandemie. Das war immer ein großes Beispiel. Wenn in Nachrichten über exponentielles Wachstum gesprochen wurde, dann war es natürlich auch so, dass mit dem Unterricht darüber gesprochen, was bedeutet das eigentlich? Kann man sowas mathematisch beschreiben? Und was ist exponentielles Wachstum? Also das war sicherlich ein sehr gutes Beispiel, um zu sehen, Mathematik passiert immer. Und was bedeutet das eigentlich im Unterschied vielleicht zu anderen Wachstumsformen? Oder das heißt auch nur, es geht auch schon los mit dem Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt. Was beschreibt das? Kann man das mathematisch beschreiben? Mit welcher Geschwindigkeit das da rauskommt? Das sind so die Kleinigkeiten. Und man sieht auf einmal, okay, ich kann Alltagsphänomene mathematisch beschreiben, und der ein oder andere findet vielleicht tatsächlich am Ende seiner Schullaufbahn Gefallen daran und möchte das fortführen.
Sie haben sich ja erst mit 30 Jahren entschieden, Lehrer zu werden und ein Lehramtsstudium zu beginnen. Davor haben Sie eine Banklehre gemacht. Hilft dieser berufliche Hintergrund auch vielleicht ein bisschen bei diesem Thema Lebensweltbezug?
Also man hat sicherlich den großen, oder ich sehe für mich da den großen Vorteil, dass ich mich selbst ganz gut einordnen kann, welche Bedeutung das, was ich vermittle, für später hat, weil ich eben weiß, was die Schülerinnen und Schüler eventuell nach der Schulzeit machen. Ich war sozusagen in meiner freien Wirtschaft unterwegs und weiß, welche Inhalte Bedeutung haben können und welche nicht. Und das geht dann natürlich auch über die Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler erwerben, deutlich über den Matheunterricht hinaus, was natürlich nur ein kleiner Baustein ist, was wir den Schülerinnen und Schülern da jeden Tag mitgeben.
Ein Argument, das ja auch im Zusammenhang mit den PISA-Ergebnissen genannt wurde als Begründung für die schlechten Ergebnisse, ist die Heterogenität. Die Schülerschaft hat sich in den letzten Jahren stark verändert, ist diverser geworden. Jetzt sind Sie ja an einer Berufsschule, das stelle ich mir sehr heterogen vor. Ist das also vielleicht gar kein Hindernis, sondern nur eine Frage des Umgangs?
Selbstverständlich. Also sicherlich ist es eine Herausforderung bei der Planung und Durchführung von Unterrichten. Man muss natürlich viel mehr Faktoren berücksichtigen. Und wenn die Schülerschaft dort so unterschiedlich ist, muss man einfach das im Blick haben. Aber ich glaube, es hat auch viel mehr Vorteile als Nachteile. Wenn es jetzt über den Mathematikunterricht hinaus im Bereich Gemeinschaftskunde über gesellschaftliche Themen geht, die wir diskutieren, dann haben wir ein wunderbares Abbild der Gesellschaft eben im Klassenzimmer und können das quasi live diskutieren, was die Schülerinnen und Schüler umtreibt, und haben so viele verschiedene Meinungen, die wir dann gar nicht über Umwege uns ins Klassenzimmer holen können. Das ist, glaube ich, ein unschätzbarer Vorteil, den wir an einer Berufsschule oder wir mit Schülerinnen und Schülern haben, die aus so vielfältigen verschiedenen Herkünften kommen.
Man merkt Ihnen an, dass Sie motiviert sind, aber die Rahmenbedingungen für Lehrer, Lehrerinnen sind ja zurzeit nicht ganz so einfach. Wenn wir uns angucken, wie hoch die Arbeitsbelastung ist zum Beispiel oder den Personalmangel auch bei der Ausstattung, da gibt es ja große Unterschiede auch an Schulen. Was ist so die Baustelle im Bereich der Bildung, die aus Ihrer Sicht am größten ist? Wo müsste die Bundesregierung dringend was tun?
Also dass wir hier auch bei einigen Reden heute Thema ist, wäre fantastisch, wenn wir diese Digitalität noch weiter vorantreiben können, dass das eben nicht Ausnahmen sind, sondern zur Regel wird, und natürlich dieser Bürokratieabbau, der so drumherum immer wirklich sehr viel Zeit verschlingt und irgendwie dann die Sicht versperrt auf das, was ich ja eigentlich immer machen wollte, nämlich unterrichten. Und das wäre schön, wenn ich dafür noch mehr Zeit hätte und weniger Zeit mit anderen Dingen drumherum verschwenden muss.
Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Es ist natürlich wirklich eine unglaubliche Wertschätzung. Ich bin ja total überrascht. Ich wusste davon ja auch nichts. Und langsam sickert das auch so durch, dass das jetzt gerade wirklich passiert. Und hier mit den ganzen anderen Preisträgerinnen und Preisträgern zusammenzustehen und darüber zu reden, was Unterricht ausmacht und was Schülerinnen und Schüler einen auch jeden Tag zurückgeben, das ist schon schön, dass das sichtbar wird und ich eben stellvertretend für so viele tolle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich auch zusammenarbeite, hier diesen Preis dann bekommen habe.
Florian Hansen sagt das, Lehrer für Mathematik und Gemeinschaftskunde an der Hannah-Arendt-Schule in Flensburg und Gewinner des Deutschen Lehrkräftepreises, der heute in Berlin verliehen wurde. Live bei uns im Bildungsmagazin. Ganz herzlichen Dank, Herr Hansen.
Vielen Dank, Frau. Auf Wiedersehen.